Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds, Allgemeine Psychologie 2 und Biologische Psychologie. Ihr habt es also schon richtig gehört, es gibt heute sozusagen ein neues Format, das quasi zu dem M3-Podcast gehören wird, aber es deckt eben ein anderes Modul ab an der Fernuniversität in Hagen, nämlich eben das besagte Modul Allgemeine Psychologie 2-Biopsychologie. Und damit auch herzlich willkommen an all diejenigen, die vielleicht nicht an der Fernuni Hagen studieren, sondern von außerhalb quasi reinhören. Ein herzliches Hallo an euch. Ich habe mir gedacht, vorm Jahresende möchte ich noch ein bisschen was beitragen, podcast-technisch, und habe mich für ein Thema entschieden, was mich selbst sehr interessiert und was ich auch immer zugegeben cool fand und finde im Zuge des Studiums. Und zwar geht es heute um Attribution. Jetzt werden die externen Leute vielleicht sich fragen, was ist denn Attribution? Hat man vielleicht noch nicht unbedingt so gehört, wenn man jetzt nicht gerade Psychologie studiert oder das Thema einfach schon mal gelesen hat. Attributionstheorien, das sind allgemeine Ansätze der Psychologie, die beschreiben, wie Individuen Informationen nutzen, um kausale Erklärungen für Verhaltensweisen vorzunehmen. Das habe ich einwandfrei von Wikipedia abgelesen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es das ganz gut zusammenfasst. Und es ist eben was Wissenschaftliches und damit unterschieden zu den Kausaltheorien, denn das sind eher Laienerklärungen. Also das ist schon was recht Wissenschaftliches, diese Attributionstheorien. Und wenn ihr euch jetzt immer noch fragen solltet, wofür brauche ich das im Alltag oder inwiefern kann das denn relevant sein, dann sei euch eine Studie ans Herz gelegt von Frank Finchem und Mitarbeitern. Und zwar haben die geschaut, was man denn da so finden kann bei einer Partnerschaft in Bezug auf Attribution. Und zwar haben sie herausgefunden, dass in glücklichen Ehen eher eine dispositionale, also eine auf Persönlichkeitseigenschaften beruhende Ursachenzuschreibung angenommen wird. Negative Verhaltensweisen des Partners hingegen werden eher situativ attribuiert, also eher externen Umständen geschuldet. In unglücklichen Ehen war es umgekehrt. Was kann ich darunter also verstehen? Mal ganz runtergebrochen. Angenommen, meine Partnerin, mein Partner macht irgendetwas Besonderes, irgendwas Gutes, irgendwas, das ich gut finde, dann würde ich es in einer glücklichen Ehe auf den Charakter meines Partners schieben. Ja, würde ich sagen, ist doch klar, du bist einfach toll, das ist dein Charakter, bla bla, so. Wenn etwas nicht so Gutes passiert, also etwas, das ich nicht so gut finde, oder irgendeine Verhaltensweise, die ich jetzt nicht so gut finde, würde ich eher sagen, naja, ist jetzt nicht ihre Art, aber ja, ist jetzt eben so passiert, ist der Situation geschuldet, kann vorkommen, du hast gerade eine stressige Zeit und so weiter. Das mal so ganz runtergebrochen. Und in unglücklichen Ehen wäre es, wie gesagt, umgekehrt. Da würde ich also sofort denken, ach, das ist ja wieder typisch sie, das ist ihr Charakter. Und wenn mal was Positives passiert, hast du mal einen guten Tag, so nach dem Motto. Dabei ist es übrigens egal, ob das wirklich stimmt, ja. Also es geht nicht darum, ob das jetzt wirklich der Charakter ist oder nicht, sondern es geht eben darum, welche Ursache ich meinem Partner, meiner Partnerin zuschreibe. Und das ist eben das Interessante, dass es um Wahrnehmung im Prinzip geht. Jetzt nicht um etwas Totales oder um einen Fakt, sondern um eine Wahrnehmung, die ich habe, und um eine Ursachenzuschreibung, die ich eben selber vornehme. Ja, damit habe ich euch vielleicht so ein bisschen abgeholt. Dann würde ich jetzt auch sagen, starten wir mit dem, was die Fernuni Hagen, genauer gesagt eben das Modul dazu, so bereitgestellt hat. Im Übrigen könnt ihr mir auch bei Instagram folgen, Inside Our Minds Podcast, klein und zusammengeschrieben. Da gibt es auch immer mal wieder Infos. Gibt jetzt ja zum Beispiel Spotify Wrapped. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die sich die Podcasts angehört haben, die auch immer wieder mal spenden. Es gibt auch bei Instagram einen Spendenlink, den ich auch hier in die Description hauen werde. Freue mich über jede Spende. Auf jeden Fall auch vielen Dank an all diejenigen, die schon gespendet haben. Ich schreibe manchmal auch ich schreibe immer bei PayPal zurück und bedanke mich. Bin mir aber nicht sicher, ob das immer ankommt, weil PayPal nicht so der beste Messenger-Dienst ist, habe ich so das Gefühl. Genau, habe ich sonst noch irgendeine Orga-News zu verkünden? Ich glaube nicht. Ich kann euch auch nicht sagen, wie viele Folgen jetzt noch kommen werden. Ich habe das, wie gesagt, recht spontan entschieden. Und weil es, wie gesagt, so eines meiner Lieblingsthemen ist, habe ich gesagt, komm, machst du mal was zur Attribution. zur Ursachenzuschreibung. Ja, bei diesem Thema war es so, dass eine Metapher da angestrebt wurde, nämlich der Mensch als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Was ist damit gemeint? Dass Menschen natürlich auch schon einfach versuchen, Hypothesen zum Beispiel zu überprüfen im Alltag. Die machen das nicht so wissenschaftlich wie WissenschaftlerInnen im besten Fall, aber sie machen es. Aber Menschen wollen eben auch Kontrolle über ihre Umwelt und das ist natürlich auch ein gewisser Antrieb. Das ist zumindest auch eine Theorienart, die es so über den Menschen gibt, ja, dass man denkt, okay, der Mensch macht etwas, weil er die Kontrolle über die Umwelt haben möchte. Das ist ungefähr, übrigens auch ein Motiv, warum wir Attributionen vornehmen, ja, weil wir ja unsere Umwelt kontrollieren wollen. Es gibt aber auch Motivationstheorien, die eher davon ausgehen, dass Hedonismus dafür verantwortlich ist, dass wir also immer irgendeine Art von Befriedigung haben wollen, dass wir einen Spannungsabbau zum Beispiel erreichen wollen. Da ist dann ja auch der Name Freud ein ganz großer Begriff, der ja davon ausging, dass Handlung quasi auch Spannungsabbau ist, beziehungsweise dass Spannungen so unser Motor sind, unsere Energieverhandlungen überhaupt. Und ja, Spannungsabbau als Antrieb, das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel für die Mensch als Maschine-Metapher, die Bernhard Weiner aufgestellt hat. Weiner, ein ganz wichtiger Name. Ja, also Organismen verhalten sich auf eine Art und Weise, um eben Spannung abzubauen. Psychische Konflikte, Sexualtrieb war ja zum Beispiel bei Freud auch sehr wichtig. Das ist eine Art, das Ganze zu sehen, Spannungsabbau als Antrieb. Wie gesagt, dann eben Hedonismus als Antrieb. Das wäre dann eher eine Motivationstheorie, welche man der Mensch als gottgleicher Denker-Metapher zuordnen könnte. Auch das ist ein Begriff, den Bernhard Weiner eben geprägt hat. Man könnte auch einfach sagen, dass die Neugierde uns antreibt. Also die Neugier, unsere Umwelt zu verstehen und zu kontrollieren. Das ist dann eben auch wieder ein Beispiel für die Attributionstheorie. Gibt aber zum Beispiel auch Erwartung-mal-Wert-Theorien, die man da auch einsortieren könnte. Ja, und Mensch als Wissenschaftler, was kann man dazu noch so sagen? Natürlich ist es so, dass Menschen über Ursachen nachdenken, dass sie Ereignisse auf Ursachen zurückführen. Und ja, was man dann noch dazu sagen könnte, ist, dass es natürlich Theorien gibt, um das Verhalten von Menschen zu erklären, aber das wiederum nicht die Tätigkeit des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin erklärt. Das heißt, bei Behavioristen zum Beispiel gibt es keine Erklärung für das Verhalten der eigenen Forscher. Ja? Also Behaviorismus ist ja ein Paradigma der Psychologie und trotzdem wissen wir jetzt nicht, warum zum Beispiel Behavioristen forschen. Und das ist was, das die Attributionstheorien so ein bisschen einfach auch tun. Sie könnten erklären, warum Forschende überhaupt forschen. Es ist also so ein bisschen so eine Metatheorie, könnte man sagen. Denn Ursachenzuschreibungen oder die Tatsache, dass Menschen Ursachen für etwas suchen, das findet man ja überall. Ja? Man kann ja überall fragen, welche Ursache hatte das oder warum suchen jetzt Menschen hier gerade eine Ursache für Dinge. Ja, also Menschen sind eben auch nur Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen. Und das ist eben auch gleichbedeutend mit den Attributionstheorien, bei denen diese Ursachen ja einfach so wichtig sind. Wir werden noch ein bisschen ausführlicher zu den Attributionstheorien kommen und uns auch anschauen, wie man denn genau Ursachenzuschreibungen vornehmen kann. Da gibt es nämlich ganz spannende Kategorien. Was dann aber die Universität noch angebracht hat, waren Beispiele, die ja entfernt auch so ein bisschen was damit zu tun haben. Da ging es um Ratten. Ratten sind nämlich auch nur Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, wenn man so will, weil es ja auch diverse Experimente in der Psychologie gibt, wo man zum Beispiel Ratten in Labyrinthe steckt. Und da sieht man dann eben auch, dass Ratten da sehr gerne erforschen. Und so kommt man dann eben auch zum Schluss, dass Ratten eben auch als Wissenschaftler agieren. Das Labyrinthlernen bei Ratten ist also so eine ganz eigene Kategorie. Und da gab es verschiedene Untersuchungen. Zum Beispiel hat man einen Gang, der zur Belohnung geführt hat, versperrt. Und dann gab es verschiedene Vorhersagen diesbezüglich. Thorndike zum Beispiel hat den Law of Effect aufgestellt. Das heißt, die Ratten machen dann das, was dem belohnten Verhalten am ähnlichsten ist. Also wenn wir annehmen, dass die Wege versperrt sind, würden sie zum Beispiel sich Wege suchen, die ja, an diesen versperrten Wegen vorbeiführen. Also Reizreaktionsketten, die abgespeichert werden. Tolman zum Beispiel hat von den Cognitive Maps berichtet. Also die Ratten machen letztlich das, was zum Ziel führt. Die nehmen den Gang, der dann auch in die Richtung des Zieles zeigt. Und dafür wählen dann auch die Ratten mal den Weg in die Höhe. Also Ratten sind da durchaus auch schlau, gehen in die Höhe und verschaffen sich einen Überblick. Ja? Verschaffen sich dann eine kognitive Landkarte, um sich auch besser zu orientieren in diesem Labyrinth. Und nur wenn sie großen Hunger haben, dann lernen sie auch, an welcher Ecke welche Richtungsänderung korrekt ist. Also großer Hunger verändert dann natürlich ihr Verhalten. Ansonsten sind sie auch einfach mal neugierig, wie Menschen vielleicht auch, und würden sich von oben das Ganze anschauen und würden gucken, okay, wie kann ich mich hier in diesem Labyrinth orientieren. Auch latentes Lernen gibt es. Das heißt, Lernen ist jetzt nicht immer so auffällig. Das kann man nicht immer sofort sehen, sondern ja, es wird eben auch beiläufig manchmal gelernt bei Ratten in dem Beispiel. Ja, also Verhalten wird letztlich nicht nur von Assoziationen bestimmt, sondern auch von aktuellen Erwartungen. Es ist nicht immer so, dass nur der Hunger sozusagen Tiere antreibt, was ja eben auch diese Tiere als Wissenschaftler-These so ein bisschen stützt. Auch gab es da Experimente von Krech 1932, also schon ziemlich alte Experimente, die aber immer noch relevant sind. Und zwar mussten da Ratten viermal hintereinander entscheiden, welchen Weg sie nehmen. Die Türen konnten dabei offen oder auch geschlossen sein. Sie haben pro Schritt zwei Optionen zur Auswahl. Die haben sich nach der Helligkeit unterschieden. Es gab auch Rechts-Links-Kombinationen dabei. Und es hat sich gezeigt, dass die Ratten systematisch probieren. Das heißt, die probieren zum Beispiel erstmal alle linken Türen aus und dann alle rechten Türen. Oder sie fangen zum Beispiel mit den hellen Türen an. Ja, das ist wieder so, als würden Ratten eine Hypothese testen. Da sind wir wieder bei Ratten als Wissenschaftlern. Auch von Blodgett gab es ein Experiment zum latenten Lernen, was ja wiederum zeigt, dass Organismen nicht nur zur Triebreduktion aktiv sind. Die lernen also auch, wenn sie keine unbefriedigenden physiologischen Bedürfnisse haben, wenn sie vielleicht gerade auch mal satt sind, und stellen dann eben diese mentalen Repräsentationen her. Die Ratten laufen also auch ohne Belohnung im Labyrinth herum. Was zeigt das Ganze? Das zeigt, dass diese Attributionstheorien gar nicht so schlecht sein könnten, denn wir haben ja gehört, und ich habe ja schon versucht wiederzugeben, dass solche Theorien wie die von Freud davon ausgehen, dass wir immer irgendeine Spannung reduzieren müssen. Hier sieht man aber an Ratten, und das ist ja auch ja, auf Menschen übertragbar, dass es eben auch andere Motive geben kann und dass da nicht nur Triebe für verantwortlich sind. Leider gab es auch Experimente mit Elektroschocks bei Ratten. Da hat man gesehen, dass die Ratten erst nach dem Schock, nach den Reizen geschaut haben. Das heißt, die haben nicht zuvor irgendwie schon alles abgespeichert, sondern die haben dann nach diesem unerwarteten Schock geschaut, okay, wo kommt das denn her? So als würden sie wieder nach der Ursache suchen. Auch das ist also erstaunlich, dass auch hier Ratten irgendwie sofort, ja, die Tendenz haben, nach einer Ursache zu suchen für ein gewisses Verhalten oder etwas, das eben passiert ist. Also man sieht in der Tierwelt, da gibt es durchaus etwas, das diese Attributionstheorien schon ein bisschen so zugrunde legt oder was zeigt, dass man sich durchaus mit sowas beschäftigen sollte. Eben aus dem Grund, weil Menschen und eben auch Tiere gerne nach Ursachen suchen, weil Neugierde ein starker Reiz ist, ein starker Antrieb für Menschen und eben nicht nur Triebe, wie es Freud ja zum Beispiel postuliert hat. Also Attributionstheorien sind Zuschreibungstheorien. Menschen suchen ständig nach Ursachen. Schließlich wollen wir ja die Umwelt verstehen, wir wollen sie vorhersagen und auch beeinflussen können. Und warum ist es relevant, dass wir nach Ursachen suchen, zum Beispiel für die Motivation und Emotion? Denn wir dosieren unsere Anstrengung entsprechend der Attribution. Ja, also wir beobachten ja ständig Dinge und stellen fest, ob etwas für uns relevant ist oder nicht. Und wenn wir dann zum Beispiel eine gewisse Ursachenzuschreibung haben, dann könnten wir in Zukunft entscheiden, etwas häufiger zu tun oder vielleicht nicht häufiger zu tun. Also mal als ganz simples Beispiel, das werden wir noch ein bisschen genauer besprechen. Ich bin in einer Prüfung durchgefallen, dann suche ich eine Ursache. Das geht natürlich sehr schnell oder ist manchmal schon auch schon unbewusst vorhanden. Die Ursache ist, ich habe kein Talent. Ich bin durchgefallen, weil ich kein Talent habe. Dann wird diese Ursachenzuschreibung vielleicht dazu führen, dass ich in Zukunft die Prüfung gar nicht mehr versuchen werde oder dass ich denken werde, okay, das ist nicht das richtige Studium für mich. Also so eine Ursachenzuschreibung ist auch durchaus mächtig auf jeden Fall und deshalb eben relevant für Motivation und Emotion. Und da ist dann natürlich auch die Frage, sollte man an Talent glauben? Das war so eine Frage, die auch im entsprechenden Studienbrief gefragt wurde, denn auch Talent ist eine mögliche Ursache für ein Ereignis. Also ich könnte mich ja auch positiv sozusagen darstellen und könnte sagen, okay, ich habe die Klausur bestanden, weil ich so unglaublich talentiert bin. Aber was passiert denn dann? Naja, ich glaube ja, ich bin unglaublich talentiert und oder deswegen komme ich zur Annahme, okay, ich muss in Zukunft gar nicht mehr lernen, denn ich bin ja unglaublich talentiert. Dann wahrscheinlich wird es aber passieren, dass ich in Zukunft nicht mehr so gut abschneide. Denn Talent reicht ja in den meisten Fällen allein nicht aus. Und da sind wir dann auch schon eigentlich bei den Dimensionen, die recht intuitiv sind, wie ich finde. Und zwar gibt es da die Dimensionen intern und extern, stabil und variabel und da wiederum die Unterscheidungen kontrollierbar oder unkontrollierbar. Also machen wir es vielleicht mal an einem Beispiel fest. Ja, wenn wir das Beispiel zum Beispiel beim Fußball nehmen, stabil, intern und kontrollierbar wäre die Attribution, ich habe nicht genug trainiert. Intern, weil das ja eine interne Ursache quasi ist, kontrollierbar, weil ich hätte ja trainieren können. Ja, ist jetzt ja nichts, was irgendwie vom Himmel fällt, sondern ich hätte trainieren können. Und das ist eine stabile Ursachenzuschreibung. Extern stabil und kontrollierbar wäre zum Beispiel, der Torwart hat nicht genug trainiert. Also ich suche die Ursache nicht in mir, sondern in einem anderen. Ist ja immer leicht, ne? Man sucht die Ursache nicht bei sich, sondern bei einem anderen. Ja, kontrollierbar wiederum, weil der Torwart hätte ja genug trainieren können. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch wieder die unkontrollierbaren internen Zuschreibungen. Das wäre ja wieder, ich habe kein Talent, habe ich ja schon angedeutet. Unkontrollierbar, sowas wie Talent lässt sich schwer, sage ich mal, selbst kontrollieren. Intern wiederum, denn es geht ja um mein Innerstes. Und wiederum wäre dann extern unkontrollierbar, der Torwart hat kein Talent. Das wäre also die stabile Seite. Bei der variablen Seite kann man das aber genauso machen. Also intern variabel und kontrollierbar wäre zum Beispiel, meine Schuhe waren schlecht gebunden. Kontrollierbar, klar, ich hätte sie ja binden können. Extern kontrollierbar und variabel wären die Schuhe des Torwarts waren schlecht gebunden. Klar, ja, extern der Torwart, der andere. Und dann wiederum variabel unkontrollierbar intern. Ich hatte Glück, Pech. Ja, leuchtet auch ein, dass das etwas Variables ist. Glück, Pech kann mal da sein, kann mal nicht da sein. Und extern variabel wäre wiederum der Torwart hatte Glück und Pech. Und das sind so Dimensionen, die man da also unterscheidet bei diesen Attributionen. Ich glaube, es ist auch bei dem Beispiel ganz gut klar, was der Unterschied zwischen stabil und variabel ist. Da geht es also um Training und Talent bei der stabilen Seite und um die gebundenen Schuhe, um Glück und Pech bei der unkontrollierbaren Seite, wiederum bei Variabel. Also stabil, Talent oder Training und variabel, Schuhe gebunden oder Glück, Pech in dem Beispiel. Wobei ich finde, dass es nicht immer so einfach ist, diese Kategorien voneinander abzugrenzen. Aber es geht letztlich auch darum, dass man so ein bisschen den Hintergrund versteht und versteht, ja, dass es diese Attributionen gibt und dass wir sie einfach so einsetzen. Jetzt könnte man sich fragen, okay, das mögen ja schöne Dimensionen sein, warum denn gerade die? Es gab eine Untersuchung von Passer im Jahr 1977 und da hat man Menschen gebeten, Ursachenpaare oder Ursachen zu vergleichen. 18 Erfolgsursachen und 18 Misserfolgsursachen und da hat man dann gesehen, dass diese Dimensionen da tatsächlich bestätigt werden konnten. Also man konnte tatsächlich eben feststellen, dass solche Muster festgestellt werden können. Ja, das ist also auch wirklich was Empirisches ist, etwas, das Menschen wirklich so denken und nicht einfach irgendwas Ausgedachtes. Dann könnte man sich ja noch fragen, ja, wie das denn noch so zusammenhängen könnte mit verschiedenen Dingen. Ich habe ja schon ganz am Anfang von Beziehungen geredet, wo das Ganze einen Einfluss haben könnte, aber es gab auch da Untersuchungen zum Thema Helfen, zur Bereitschaft von Helfen. Da ging es darum, wie kontrollierbar oder unkontrollierbar ein Stigma gehalten wird. Und dann hat man eben geschaut, was macht das mit der Attribution, was macht das mit der Frage nach Mitleid und Ärger in Abhängigkeit dann auch von der Kontrollierbarkeit. Und was hat man da festgestellt? Dass die Kontrollierbarkeit des Stigmas die Hilfsbereitschaft beeinflusst. Das heißt, Menschen sind laut dieser Studie hilfsbereiter, wenn etwas als unkontrollierbarer wahrgenommen wird. Ja, also wir reden hier jetzt im Beispiel von Krankheiten. Wenn wir eine Krankheit einer anderen Person zum Beispiel als unkontrollierbarer wahrnehmen, sind wir hilfsbereiter. Das wäre unkontrollierbarer, sowas wie Krebs, jetzt mal von Lungenkrebs abgesehen, denn da könnte ja Rauchen zum Beispiel ein Faktor sein. Wenn wir jetzt von irgendeiner schlimmen Krebsart ausgehen, dann würde ich mal sagen, dass wir das für unkontrollierbarer halten würden. Bei einer anderen Krankheit müsste ich jetzt mal überlegen, COPD vielleicht, was ja auch oft mit Rauchen zusammenhängt, da wäre dann dementsprechend die Hilfsbereitschaft etwas geringer. In dieser Studie waren das übrigens solche Conditions wie Alzheimer's Disease, Blindness, Cancer, was steht hier noch? AIDS, Drug Abuse zum Beispiel, Obesity. Ja, und da hat man dann eben Umfragen durchgeführt und die Ergebnisse habe ich euch da gerade mitgeteilt. Also durchaus auch hier spannende Befunde. Dann gab es auch noch Implikationen dazu, wie es zur Emotionsentstehung überhaupt kommt, zur attributionstheoretischen Emotionsentstehung nach Bernhard Weiner, sorry, der da sehr, sehr wichtig eben war für die Attributionstheorien und die es diese Theorien so wohl auch nicht geben würde. Und da fängt es eben damit an, dass wir erstmal einen Glauben bilden, dass ein Sachverhalt vorliegt, der eben mich selbst zum Beispiel betrifft oder auch eine andere Person betrifft. Im nächsten Schritt wird dann der Sachverhalt bewertet als positiv oder negativ. Und dann ist es so, wenn der Sachverhalt unerwartet negativ oder wichtig ist, dann kommen wir zu einer Kausalanalyse. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir bei allem, was uns umgibt, sofort nach einer Ursache suchen, sondern das Ganze muss schon relevant für uns sein, ja? Also eben unerwartet wichtig. Ja, wir bilden dann diese Kausalüberzeugung, was ich ja eben gerade mit den Dimensionen angesprochen hatte, mit den Ausprägungen der Lokation, also intern, extern, Stabilität, also stabil oder variabel und Kontrollierbarkeit, also kontrollierbar oder nicht kontrollierbar. Und da entstehen dann so Emotionen wie Stolz, Scham, Mitleid oder Hilflosigkeit. Ja, Mitleid hatten wir gerade angesprochen in dem Beispiel mit den Krankheiten, dass das dann eben eine Emotion ist, die da logischerweise möglicherweise entsteht. Wenn die Ursache kontrollierbar ist, dann schreiben wir da eine Verantwortlichkeit zu, also eine normative Bewertung, sowas wie Ärger, Schuld und Dankbarkeit. Natürlich nur, wenn wir auch der Auffassung sind, dass das wirklich kontrollierbar ist. Ja, also jetzt haben wir was über die Emotionsentstehung erfahren, die attributionstheoretische Emotionsentstehung, dass das eben so eine Abfolge von Schritten ist. Wir haben was über den Zusammenhang der Attribution und der Bereitschaft zu helfen erfahren, also im Zusammenhang mit Stigmata, dass wir da eben dazu neigen, hilfsbereiter zu sein, wenn etwas unkontrollierbar scheint. Ja, das ist wieder wichtig. Es geht darum, wie etwas scheint. Wir wissen ja gar nicht, wie kontrollierbar manche Krankheiten vielleicht manchmal sind oder was Menschen dafür können, in Anführungszeichen. Es geht da eben einfach, wie gesagt, um die Wahrnehmung des Ganzen, was es ja auch irgendwie so spannend macht. Ja, merken sollte man sich vielleicht auch die Dimensionen, also intern, extern, stabil, variabel, kontrollierbar, unkontrollierbar. Und vielleicht hilft es euch ja auch, oder ich fand das Ganze einfach so spannend, weil es ja manchmal auch so ein bisschen Anlass gibt zum Nachdenken, gerade bei Prüfungen, was ja für Studierende sehr wichtig ist, dass man versucht, die Dinge ja insofern positiv zu sehen, dass man eben nicht sofort intern und global oder stabil, unkontrollierbar attribuiert, dass man sagt, ja, ich bin nichts nutz und kann nichts, sondern dass man eben versucht, auch variabel, sage ich mal, zu denken oder wirklich auch zu unterscheiden, kann ich überhaupt was dafür, kann ich nichts dafür, natürlich auch keine Ausreden zu finden, ja, also zu sagen, die anderen sind schuld, auch das ist in den seltensten Fällen ja irgendwie ratsam. Es gibt dann auch noch diverse, ja, Korrelationen, dass man auch einfach sieht, dass Menschen mit einem bestimmten Attributionstyp natürlich auch Vorteile im Leben haben könnten. Da geht es dann auch um die besonderen Attributionsstile Optimismus und Pessimismus, dass es also durchaus auch Vorteile haben kann, etwas optimistisch zu sehen, mal unabhängig davon, ob die Dinge jetzt wirklich gut sind oder schlecht. Aber sie als positiv wahrzunehmen, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, da werden wir dann in weiteren Kapiteln auch noch mehr erfahren. Ja, und wie gesagt, die Experimente rund um die Ratten, da sind die Begriffe latentes Lernen auf jeden Fall wichtig. Auch, dass Ratten da durchaus als Wissenschaftler agieren, fand ich eine ganz nette Beobachtung. Und wie gesagt, auch vielleicht so ein bisschen die Einteilung, dass es die Auffassung gibt, dass Spannungsabbau als Antrieb angesehen werden kann, dass Hedonismus als Antrieb wahrgenommen werden kann, aber eben auch, dass Wissen und Umweltkontrolle ein sehr, sehr wichtiger Antrieb ist. Und das dann eben auch verbunden mit den Attributionstheorien, dass da Neugierde, wie auch bei den Ratten im Labyrinth, einfach eine sehr wichtige Eigenschaft ist. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt alle neugierig und verliert nicht eure Neugierde auf dem Weg. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ich habe mich ein bisschen verrostet gefühlt, auch an der einen und anderen Stelle vielleicht zu schnell geredet, aber ich habe eh schon oft gehört, dass ihr euch das sowieso auf 1,5 oder 2 anhört, was natürlich eine absolute Frechheit ist. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr 2023 auch wieder so fleißig gehört habt. Spendet, wie gesagt, gerne Informationen dazu auf der Instagram-Seite Inside Our Minds Podcast. Schaut immer mal wieder rein. Es sind ja auch noch ein paar Podcast-Projekte offen zu den Modulen Bildungspsychologie und Gesundheitspsychologie zum Beispiel. Ist zeitlich da gerade nicht so ganz einfach, immer Slots zu finden. Ich warte gerade auf meinen Master übrigens, der im April des nächsten Jahres voraussichtlich beginnen wird. Hab sonst aber auch genug zu tun mit Arbeit. Ja, jetzt habe ich mal schön external attribuiert, dass ich die Zeit nicht finde. In dem Sinne, ja, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Ciao, macht's gut und tschüss.